Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Auslese der Sendung im Deutschlandfunk zu naturwissenschaftlichen Sachbüchern. Heute haben wir Forschung aktuell gekapert, denn wir berichten von der Buchmesse, wo wir einen Strauß von Neuerscheinungen aufgestöbert haben. Es geht um ganz weltbewegende Fragen, wie etwa, liegt uns Menschen die Gewalt in den Genen? Was sind die wichtigsten chemischen Elemente der Welt? Und wie bereitet man eigentlich einen Neutronenbrei zu? Wir, das sind meine geschätzte Kollegin
Dagmar Röhrlich
und mein kompetenter Kollege
Michael Lange.
Mein Name ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Ja, und wir steigen direkt ein mit der jüngsten Neuerscheinung, die ist gestern auf den Markt gekommen. Die Evolution der Gewalt, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen, eine Menschheitsgeschichte. Langer Titel und gleich von drei Autoren geschrieben, von Harald Meller, Kai Michler und Karel van Schaik. Michael, du hast das Buch gelesen. Was verbirgt sich denn hinter der Evolution der Gewalt?
Ja, ich hatte zunächst erwartet, dass es vor allen Dingen um biologische Evolution geht. Geht es aber nicht, sondern es geht um die Entwicklung der Gewalt aus drei Perspektiven. Und wir haben hier drei Autoren und ich finde, das kann ganz schön in die Hose gehen und geht es auch manchmal. Aber in diesem Fall ergänzen sich die drei Autoren sehr gut. Die drei Autoren, das sind eben Harald Meller, der ist der Archäologe im Team, dann Kai Michel, Historiker, Literaturwissenschaftler, das passt dann gut dazu. Und dann ist auch ein Biologe dabei, der Verhaltensforscher Karel van Schaik, Verhaltensforscher mit dem Fachgebiet Primatologie, also für Affen, da kennt er sich besonders gut aus. Und so kommt in diesem Buch eine Menge Fachwissen zusammen. Ganz viele Beispiele, dadurch fällt es auf. Und das Bild, das die drei Autoren von der Evolution zeigen, ist eindeutig, dass die biologische Evolution nicht das Entscheidende ist. Das heißt, in der langen Geschichte der Entstehung der Menschheit spielte die Gewalt nicht die entscheidende Rolle. Das ist ganz anders als bei Konrad Lorenz, dessen Bücher habe ich in den letzten Monaten zum Teil mal wieder ausgepackt. Da geht es ja um eine Art Aggressionstrieb, der gebändigt werden muss von der Zivilisation. Und das sind viele andere Autoren, die das ähnlich sehen. Hier wird ganz eindeutig aus drei Perspektiven beschrieben, dass die Biologie nicht an der Gewalt, die die Menschheit ausübt, dass die nicht dafür verantwortlich ist. Und das ist natürlich dann die Frage, was ist dann verantwortlich? Und die drei Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Mensch von Natur aus, wenn schon nicht immer friedlich, so doch friedliebend ist. Und die großen Gewaltausbrüche entstehen dann erst in besonderen Situationen. Zum Beispiel Jäger und Sammler werden sesshaft. Das heißt, sie können nicht mehr ausweichen, sie können nicht mehr fliehen. Und dann will natürlich der Besitzinhaber, der da an dem Ort sitzt, der will seinen Besitz behalten. Der hat ja etwas, hat einen Ort, wo er sich niedergelassen hat. Andere wollen diesen Ort vielleicht haben. Und schon kommt es ja zu kleinen Gewaltausbrüchen oder kann zumindest dazu kommen, denn der Mensch hat die Möglichkeit, Gewalt auszuüben. Das zeigen sie ganz deutlich, aber eben nicht von Natur aus, sondern entwickelt in der Kultur. Und dafür gibt es viele Beispiele, die kommen dann natürlich vom Archäologen im Dreierteam und die zeigen dann, dass die Gewalt immer mehr wird, je mehr zum Beispiel Land, Hof, Frauen, Kinder, Gesinde, alles will man haben. Das Patriarchat spielt eine wichtige Rolle und dann kommt natürlich die Feindschaft zum Menschen nebenan ins Spiel und das spielt eine wichtige Rolle. Die vielen Beispiele, die in diesem Buch vorkommen, sind zum Teil sogar recht brutal, muss man sagen. Trotzdem sind die Autoren sich sicher, dass der Mensch von Natur aus friedliebend ist. Also nicht naturgegeben, der Krieg muss nicht sein. Wir müssten keinen Krieg haben. Das einfache Fazit. Die Sprache im Buch übrigens finde ich ein bisschen akademisch. Sie ist nicht immer leicht zu lesen, aber ich glaube, das Lesen lohnt sich. Ein wichtiges Buch in dieser Zeit.
Also drei verschiedene Perspektiven auf dieses Phänomen Gewalt in der Menschheitsgeschichte. Dagmar, mit dir kommt als Geologin jetzt noch eine ganz andere Richtung hinzu. Mit welchen Augen hast du auf das Buch geschaut?
Tja, also ich muss gestehen, ich habe immer wieder an Per Anhalter durch die Galaxis gedacht, wo Douglas Adams ironisch die Debatten darüber kommentiert hat, wann und wo eigentlich der Fehler in der Evolution gemacht worden sei. Zitat jetzt, manche meinten, der Fehler sei es gewesen, die Bäume zu verlassen. Andere wiederum behaupteten, dass es schon ein Fehler gewesen sei, aus dem Meer zu steigen. Nach der Lektüre dieses Buches weiß ich nun, wer hätte niemals die Lebensweise der Jäger und Sammler aufgeben dürfen. Aber jetzt mal Ironie aus, das Buch ist sehr lesenswert. ist ein wichtiges Buch. Es analysiert sehr fundiert, unter welchen Bedingungen es zu Krieg kommen kann. Denn das ist ganz speziell die Form von Gewalt, um die sich alles dreht. Wenn also eine Gruppe kollektiv gegen eine andere Gruppe Gewalt ausübt. Und jetzt nicht, weiß ich, der Nachbar hat was Schönes und ich will es haben. Und weil ich wütend bin, schlage ich ihm jetzt den Kopf ein. Diese Art Gewalt, die gab es schon immer. Aber halt, dass ich wirklich Krieg führe, das ist nicht in der Menschheitsgeschichte angelegt.
Michael, du hast gerade Konrad Lorenz erwähnt. Von ihm gibt es dieses Buch, Das sogenannte Böse.
Genau.
Ist denn jetzt hier dieses Buch so eine Art Update auf den Klassiker von Konrad Lorenz?
Ja, nun, der ist schon 50 Jahre her. Wir sind in der Wissenschaft deutlich weitergekommen. Und bei Konrad Lorenz ist, glaube ich, der Fehler vor allen Dingen darin, und das sagen heute auch viele Verhaltensforscher, dass er sich auf die Biologie konzentriert hat. Er hat alles aus biologischer Sicht gesehen, man kann auch sagen deterministisch, alles steckt in uns drin. Und das ist hier wirklich anders. Der Fokus ist auf die Kultur, ist auf die Geschichte der Menschheit. Wir haben uns sozusagen in dieses Dilemma mit dem Krieg durch die Kultur, also durch unser Leben, was wir geschaffen haben, Leben in Städten und so etwas, das ist damit gemeint, haben wir uns da drin verstrickt und kommen jetzt nicht wieder raus. Aber die gute Botschaft, finde ich, in dem Buch ist, wir könnten rauskommen, auch wenn die Autoren uns nicht einen einfachen Weg dorthin zeigen.
Also, drei Wissenschaftler auf der Suche nach Ursachen für Gewalt und Krieg. Ein wichtiges Buch findest du in dieser Zeit. Und hier nochmal der Titel, Die Evolution der Gewalt, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen, eine Menschheitsgeschichte von Harald Meller, Kai Michel und Karel van Schaik. Erschienen als Hardcover bei DTV, knapp 370 Seiten, kosten 28 Euro. Und von der harten Realität der menschlichen Kriege kommen wir nun zu einer Illusion. Die Illusion der Materie, was moderne Physik über unsere Welt verrät. Von Guido Tonelli, und der stammt aus dem diesjährigen Gastland der Buchmesse, aus Italien. Er arbeitet aber in der Schweiz am Forschungszentrum CERN in der Nähe von Genf und ist experimenteller Teilchenphysiker. Und bevor ich Dagmar nach ihm frage, möchte ich erst mal wissen, Dagmar, weißt du überhaupt, was Masse ist?
Naja, also ich kann auch schon das Licht um mich rumbeugen, wenn es sein muss. Ne?
Ah, okay, also keine Anspielung jetzt hier auf unseren Umfang.
Genau.
Guido Tonelli jedenfalls weiß genau, was Masse ist. Er war nämlich beteiligt an der Entdeckung des Higgs-Bosons, im Jahr 2012 war das. Also das hat ja den Beweis dafür erbracht, dass alle Elementarteilchen Masse erst erhalten durch eine Wechselwirkung mit dem allgegenwärtigen Higgs-Feld. Also alle bis auf das Higgs-Boson selbst. Ja, und es geht in diesem Buch auch um diese Entdeckung, aber nicht nur.
Nein, also er erklärt uns, dass dieses Higgs-Boson ganz entscheidend daran beteiligt ist, dass es überhaupt Materie in unserem Universum gibt. Das Buch ist ein, wie soll man sagen, schon irgendwie bizarr. Höchst spannend, aber sehr, sehr bizarr. Die Illusion der Materie, was die moderne Physik über unsere Welt erklärt, verrät, das ist der Titel. Und da spürt er eigentlich der Frage nach, was ist das überhaupt Materie? Also weiß ich, die Sterne, die Sonne, die Messenhalle, sind wir wirklich nur eine Illusion, wie der Autor es behauptet oder wie es halt auch im italienischen Titel heißt, eine wunderbare Illusion. Und er beleuchtet in 9 Kapiteln eigentlich erstmal die Grundlagen. Also er denkt über den Begriff was ist das eigentlich Materie? Erzählt von den Anfängen der Atomlehre. Über den Laien gibt es dann ein sehr schwer verdauliches Kapitel, da geht es dann um den Elementarteilchen so. Ja, das ist sehr harter Tobak, der hat mich auch schon sehr mitgenommen, als ich ihn gelesen habe. Dann geht es weiter, wird dann besser über leuchtende oder schwarze Sterne, dunkle Materie, dunkle Energie, Urknall, das Schicksal des Kosmos, die ganzen großen Fragen. Das alles wird ganz typisch für Tonelli mit Philosophie, Kunst und Mythen verknüpft, sodass es auch schön zu lesen ist. Und am Ende gipfelt es im letzten Kapitel in dem Satz, alles, aber wirklich alles, ist nichts anderes als eine Form von Vakuum. Natürlich nicht das Vakuum, was der Metzger herstellt, wenn er irgendwie ein Stück Fleisch vakuumiert, sondern ein Quantenvakuum, das vollgepackt ist mit virtuellen Teilchen, die ständig entstehen und sich ständig vernichten. Es ist also ein wirklich faszinierendes Buch, nicht immer leicht zu verstehen. Und man beginnt darüber nachzudenken, was ist das eigentlich für ein Spiel, was uns ausmacht? Sind wir wirklich nur eine Illusion?
Ja, also auf alle Fälle schwere Kost, finde ich auch, aber auch sehr nahrhaft. Verstanden habe ich auch nicht alles, aber das ist bei mir im Leben ganz oft so, ich verstehe es nicht, aber ich kann trotzdem drüber staunen. Und das erwähnt er auch auf der allerletzten Seite. Also auch wenn unser Universum nichts anderes ist als entstanden durch eine Quantenfluktuation und vom Energieinhalt nicht vom Vakuum zu unterscheiden. Er schreibt, es ist doch ein Universum voller Wunder. Und das finde ich, das leistet er ganz toll. Das ist wie so ein Wandteppich. Ja, so eine Tapisserie macht er auf, fängt beim Kleinsten an, bei den Quarks und geht bis zum Größten, bis zu den Galaxien. Und das ist so dieses Wandbild und man kann sich das alles sehr schön vorstellen und tatsächlich eben bewundern. Aber diese Illusion der Materie, löst er denn das Versprechen ein, Dagmar, dass er das erklärt, warum Materie seiner Ansicht nach eine Illusion ist?
Also ich habe dann gedacht, als ich das gelesen habe, ich ahne, was er meint. Denn für mich als Geologin, die mit ganz anderen, mit viel konkreteren Sachen sozusagen befasst ist, ist es wirklich schwer nachzuvollziehen, aber man ahnt, was er meint, warum er halt sagt, es ist alles nur eine Illusion, weil wir in diesem uns völlig fremden Quantenuniversum, der Quantenwelt, einfach nicht mehr davon ausgehen können, dass irgendetwas so ist, wie wir es gewohnt sind.
Also ich finde immer noch, der Titel ist ein semantischer Trick. Nicht die Materie selbst ist eine Illusion, die Materie ist sehr greifbar, aber das, was wir über Materie zu wissen glaubten, das hat sich durch die moderne Physik als Illusion erwiesen.
Da kommt dann das italienische Titel rein, der ist halt wirklich besser, Materia, die wunderbare Illusion, das passt einfach besser als der sehr steife deutsche Titel.
Also ein Buch, das uns Illusionen raubt und uns das Staunen lehrt. Guido Tonelli, die Illusion der Materie, was uns die moderne Physik über unsere Welt verrät, erschienen bei C.H. Beck, 210 Seiten, kosten 24 Euro. Und um Materie geht es auch in unserem dritten Buch, um drei ganz spezielle Elemente, um Kalium, Stickstoff und Phosphor. Die bilden die Salze der Erde. Das ist der Titel des Buchs von Kerstin Hoppenhaus. Im Untertitel heißt es dann, was drei chemische Elemente mit Kolonialismus, Klima und Welternährung zu tun haben. Das hat mich interessiert, einerseits als Chemiker, andererseits als Journalist, der schon ein bisschen auf diesen Themen gearbeitet hat. Es geht um drei Elemente, die Komponenten sind in Kunstdünger und damit die Grundlage gelegt haben für eine Revolution in der Landwirtschaft. Es geht also auch um Kaliumsalze, um Nitrate, um Ammoniumsalze und Phosphate. Und diese Verbindungen besitzen aber auch so ein gewisses Janusgesicht. Also einerseits unverzichtbar für die Welternährung, andererseits verursachen sie natürlich auch gewaltige Schäden in der Umwelt. Und Kerstin Hoppenhaus, als Wissenschaftsjournalistin, die Biologie studiert hat, hat hier einen ganz weit gefassten Blick gerichtet auf die Ströme dieser drei Elemente um die Erde herum. Sie beschreibt sehr szenisch, sehr bildhaft, sehr reportageartig und sie besucht dann eben verschiedene Orte und vergangene Zeiten. Zum Beispiel geht es da um das Guano-Zeitalter zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Auf einer Vogelinsel vor Peru, da wurde eben Vogelkot entdeckt als Dünger, ein lukratives Geschäft, denn dieser Vogelkot ist reich an Stickstoff, der wurde abgebaut. Dadurch wurde dann der Lebensraum der Vögel zerstört, der Nachschub ging zu Ende und nun mussten neue Lagerstätten erschlossen werden. Die hat man da auch gefunden in der Atacama in Bolivien und es kam dann zu einem Krieg mit Chile. Und das Ganze ist sehr detailliert beschrieben, sehr interessant zu lesen, finde ich. Michael, du hast das Buch auch gelesen. Was war dein Eindruck?
Es ist auf jeden Fall das Buch von den dreien, die wir heute vorgestellt haben, das die leichteste Sprache hat. Es ist am zugänglichsten. Das Thema ist eigentlich ja nicht neu. Vieles ist in vielen anderen Büchern, in anderen Zusammenhängen auch schon vorgekommen. Aber was mich überzeugt von dem Buch, ist dieser Blick aufs System. Dass man einfach sagt, wir schauen, haben zwar als Thema wirklich einzelne Salze, das ist ja ganz klein, aber sie macht dann den ganz großen Vorhang auf und sagt, okay, wir betrachten das Ganze ökologisch. Und das ist auch der Schwerpunkt des Buches. Das ist nicht die Chemie, es ist auch nicht die Geologie, die kommen sozusagen helfend dazu. Aber die Ökologie, da zeigt sie sozusagen ein Haus. Wie sind die Stoffströme und wie hängen politische, gesellschaftliche Entwicklungen mit diesen Stoffströmen zusammen? Und wir kennen das alle inzwischen ja vom Klimawandel. Alles spricht von CO2. Aber das gilt für andere Verbindungen genauso. Und wenn man da ökologisch drauf schaut, dann hat zum Beispiel eben der Kunstdünger dafür gesorgt, dass die Stoffströme von Nitrat, von Phosphat, von Kaliumsalzen in diesem Fall auch völlig sich verändert haben mit dieser starken Nutzung, vor allem aber nicht nur in der Landwirtschaft. Da entsteht sozusagen eine neue Welt und neue Probleme. Und die macht sie sehr schön deutlich. Also mich hat das Buch auch überzeugt. Bei den Auswegen aus der Krise, da weiß ich nicht, die sind angerissen, sie hat da ein paar Vorschläge, die überzeugen mich nicht so ganz.
Ja, sie schreibt, wir müssen Wege finden, eine noch immer wachsende Weltbevölkerung zu ernähren und gleichzeitig so mit unseren Nährstoffen zu haushalten, dass wir das Erdsystem nicht überlasten. Und ich finde, sie macht schon konkrete Vorschläge. Es geht um mehr Effizienz, also zum Beispiel Stichwort Präzisionslandwirtschaft, dass man nur dort düngt, wo der Dünger auch wirklich gebraucht wird. Es geht um die Optimierung von Pflanzen, sodass sie die Nährstoffe besser aufnehmen können. Es geht um mehr Recycling, Klärschlamm, der enthält natürlich noch sehr viel Phosphat. Das kann man wiedergewinnen, wird in Deutschland ja auch gemacht. Wo ich ihr nicht ganz folgen kann, dann ist bei der Frage, wie lassen sich denn diese Maßnahmen durchsetzen? Also sie beschreibt die Idee der Planetary Commons, der planetaren Gemeinschaftsgüter. Ist natürlich eine sehr schöne Idee, finde ich, aber wie kann man diese Idee umsetzen? Wie kommt man von der Idee zur Realität?
Sie wird ja dann richtig philosophisch, da ist vom planetaren Denken die Rede. Sie will die Natur als Rechtsperson. Aber das sind alles auch Ideen, genau wie diese konkreten Ideen, die du vorgestellt hast, die in der Wissenschaft bekannt sind. Es ist ja nicht so, dass sie da irgendwas aus dem Hut zaubern kann, habe ich jetzt auch nicht erwartet, sondern es sind auch Sachen von der Düngerbenutzung und auch eben von diesem globalen Blick. Das sind Sachen, die wir kennen. Ja, man muss nur machen.
Also, eine Reise durch Raum und Zeit auf der Spur der wichtigsten Elemente der Welt. Das ist Kerstin Hoppenhaus, die Salze der Erde, was drei chemische Elemente mit Kolonialismus, Klima und Welternährung zu tun haben. Im Karl-Hanser-Verlag erschienen, 336 Seiten für 26 Euro. So, was habt ihr noch mitgebracht auf die Messe? Dagmar, du hast noch ein Buch dabei?
Ja, Metazoa heißt es, also das sind die vielzelligen Tiere. Geschrieben hat es Peter Geoffrey Smith, der ist Philosoph an der Universität Sydney und begeisterter Taucher, was man auch immer wieder merkt, denn seine Beispiele kommen sehr gerne aus dem Meer. Also anhand von Experimenten, Wissenschaftsgeschichten, Anekdoten, Beobachtungen, da erzählt der Autor, wie sich Wahrnehmungen und das Erleben von Gefühlen und schließlich das Bewusstsein über hunderte von Millionen Jahren entwickelt haben, bei den unterschiedlichsten Arten. Also vom einfachen Glasschwamm über ja, die Kraken, die vielleicht ein Mosaikbewusstsein haben, weil ihr Nervensystem vollkommen im Körper verteilt ist und die einzelnen Körperbereiche halt nicht unbedingt an Zentralhirn in Anführungsstrichen melden müssen, was sie gerade machen. Also es muss ein ganz seltsames Gefühl sein, ein Krake zu sein, bis hin halt zu einem anderen Ende des langen Evolutionsweges, nämlich uns Menschen. Was dieses Buch klar macht, ist, dass wir nicht so einzigartig sind, wie wir das oft denken und dass Bewusstsein viel weitere Formen annehmen kann, als wir auch nur ahnen. Dieses Buch ist wirklich spannend und macht neugierig darauf zu erfahren, was für Variationen gibt es da eigentlich. Peter Geoffrey Smith, Metazoa, die Geburt des Geistes aus dem Leben der Tiere. Aus dem Englischen übersetzt wurde es von Dirk Höfer, erschienen ist es im Mattes und Seitz Verlag, Berlin 2024 und 30 Euro kostet es.
Vielen Dank. Michael, was hast du dabei?
Ja, ich habe ein Buch dabei, bei dem mich der Titel nicht überzeugt hat. Normalerweise ist es ja so, dass die Titel einen anlocken und beim Lesen wird es dann schwieriger. Hier ist der Titel Durchbruch, mein Leben für die Forschung von Katalin Karikó, Autobiografie einer Nobelpreisträgerin. Und ich habe schon sehr langweilige Autobiografien von Nobelpreisträgern gelesen. Hier ist es aber definitiv nicht so. Die Frau hat ein unglaublich spannendes Leben geführt, ist in Ungarn aufgewachsen als Metzgerstochter, dann ist sie Forscherin geworden gegen alle möglichen Widerstände, Besuch von der Geheimpolizei, sie musste ihre Kollegen verpfeifen und wollte es nicht und schließlich hat sie gesagt, ich muss hier raus, hat ihren Mann, der seinen Job dafür aufgeben musste, mitgenommen und ihr kleines Kind und sind zusammen nach Amerika. Und das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte. Aber wenn man denkt, mit der Flucht nach Amerika ist jetzt alles gut? Nein. Da ging es erst richtig los mit den Schwierigkeiten. Die Karriere hakte an allen Ecken, weil es den Leuten auch in den USA nicht immer nur um die Forschung ging. Und ihr ging es immer nur um die Forschung, also hakte die Karriere, bis dann eine interessante Begegnung rein zufällig am Fotokopierer stattfand. Würde in der digitalen Welt heute auch nicht mehr so leicht stattfinden. Da traf sie einen Mann, der ein paar Labore weiterarbeitete. Und die beiden hatten die geniale Idee, aus mRNA Impfstoffe zu machen. Ja, das tat sich dann auch schwer und sie musste, um das umzusetzen, dann ins ferne Deutschland nach Mainz. Jetzt ahnen einige schon, wo die Sache weitergeht. Sie landete bei BioNTech ganz alleine. Die Familie hat sie zurückgelassen. Also es war jetzt wirklich eine spannende Geschichte. Dann kam die Pandemie, der Impfstoff von BioNTech, auch der von Moderna. Alle sind nach dem Konzept dieser ungarischen Wissenschaftler entstanden. Ja, der Rest ist Geschichte und kommt nur kurz im Buch vor, aber sehr spannend zu lesen. Katalin Kariko, Durchbruch, mein Leben für die Forschung, erschienen im BTB Verlag. 352 Seiten für 24 Euro, wirklich lesenswert.
Vielen Dank. Wollt ihr wissen, was ich noch dabei habe?
Wenn ja. Du magst.
Also, Guido Tornellis Buch über die Materie, das war wirklich schwere Kost, fand ich. Was ich noch habe, ist Zuckerwatte dagegen. Dan Schreiber, das ist ein Podcaster, und sein Buch heißt Waschbären, die im Dunkeln leuchten. Hat mein Interesse erweckt aus zwei Gründen. Erstens, das hört sich an wie ein Gimmick aus dem Ips-Heft. Ja, nächste Woche im Ips, Waschbären, die im Dunkeln leuchten. Hätte ich mir sofort gekauft damals. Und ich habe mich da auch erinnert an eine andere Geschichte. Es geht da um einen Chemie-Nobelpreisträger, und zwar aus dem Jahr 1993. Der ist prämiert worden für die Polymerase-Kettenreaktion, seit der Pandemie bekannt als PCR.
Weiß ich natürlich.
Und der Nobelpreisträger heißt Carrie Mullis, eine genau. Exzentrische Persönlichkeit. Und er hat aber auch unter anderem behauptet, es sei ihm nachts im Garten ein leuchtender, sprechender Waschbär erschienen. Aber in Wirklichkeit war das kein Waschbär, sondern die Manifestation eines außerirdischen Wesens. Das heißt, er litt unter einer Krankheit namens Nobelitis, die verleitet Nobelpreisträger dazu, sich als Experte zu verstehen für Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Das ist ein extremes Beispiel. Es werden hier im Buch noch andere Beispiele genannt.
Meine Nobelpreisträgerin nehme ich da definitiv aus.
Ja, okay. Aber die ist auch noch sehr jung. Und in diesem Buch werden halt vor allem Anekdoten erzählt aus der Welt der Wissenschaft. Wie gesagt, es fehlt so ein bisschen das Analytische. Es ist eben Zuckerwatte, aber ab und zu mag ich Zuckerwatte ja auch ganz gerne. Also, Dan Schreiber, Waschbären, die im Dunkeln leuchten und andere absurde Theorien, seltsame Ideen und skurrile Experimente erschienen bei Heine. 224 Seiten für 16 Euro. Und das war es dann auch schon wieder. Die Auslese präsentiert haben wir einen Strauß von Neuerscheinungen auf der Frankfurter Buchmesse. Und von dort aus der Halle 3.1 verabschieden sich
Dagmar Röhrlich
und Michael Langen
und Arndt Reuning. Vielen Dank fürs Zuhören.